Dieser Podcast beginnt heute mal etwas anders als sonst, leider. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu dramatisch, denn etwas wirklich Schlimmes ist es nicht, dass ich erklären muss, aber ein paar Worte sind dennoch nötig. Wir können diese Folge des Podcasts leider nicht so veröffentlichen, wie wir sie aufgenommen haben. Heißt konkret, der zweite Teil fehlt. Wir mussten während der Aufzeichnung ziemlich in der Mitte technisch neu ansetzen, weil es irgendwann nach 12 Uhr offenbar in Berlin, wo sich Herr Bühler aufgehalten hat, ein paar Netzprobleme gab. Stromnetzprobleme zunächst, daraus wurden dann mutmaßlich auch ein paar Datennetzprobleme. Die Auswirkungen auf uns, die Ausführungen von Herrn Bühler im zweiten Teil, die klingen alle digital völlig verhackstückelt, völlig unverständlich. Und die davon unabhängige Backup-Aufnahme, die wir ja auch machen, die eigentlich in einem solchen Fall zur Verfügung stehen sollte, ist obendrein irgendwo im digitalen Nirvana verschwunden. Tut uns alle sehr leid. Wir hatten im zweiten Teil über die Ereignisse in Venezuela gesprochen, darüber, was da genau passiert ist, wie das völkerrechtlich einzuordnen ist, welche Auswirkungen das möglicherweise auf den Ukraine-Krieg hat, auf die Verhandlungsmacht der Amerikaner gegenüber den Russen. Auch die Grönland-Frage hat eine Rolle gespielt. Wir hätten uns auch gerne hingesetzt und versucht, das Gespräch am nächsten Tag quasi nochmal zu führen und aufzunehmen. Allein es scheitert am vollen Terminkalender von Herrn Bühler. Also bleibt mir jetzt nichts anderes, als Sie zu vertrösten auf die nächste Folge in der nächsten Woche, zumindest was diesen Themenkomplex betrifft. Nächste Woche werden wir uns also noch einmal über Venezuela, Grönland und so weiter unterhalten und das dann hoffentlich auch veröffentlichen können. Für heute bleibt der Blick auf die aktuellen militärischen und politischen Geschehnisse rund um den Ukraine-Krieg. Am Ende fehlt nun natürlich die Verabschiedung, bitte nicht wundern. Wie gesagt, ein ganz großes Sorry. Das ist jetzt das allererste Mal in diesen fast 4 Jahren Podcast passiert und hoffentlich auch das letzte Mal.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte in diesem Podcast ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm sprechen wir über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, militärisch und auch politisch. Aber auch angrenzende Themen haben Platz. Herr Bühler ist heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Gesundes neues Jahr wünsche ich zunächst mal. Sind Sie gut rübergekommen?
Ja, gleichfalls, gleichfalls. Ja. Wir waren, wie Sie wissen, ein paar Tage in der Schweiz. Also kurz Urlaub kann man nicht sagen. Ja. War eine Reise zu Freunden und haben da sehr entspannte Zeit gehabt. Und ich habe auch einen Vortrag halten dürfen bei einem Neujahrsempfang im Kanton Thurgau. Und das war eine sehr angenehme Atmosphäre dort, obwohl das Thema natürlich schwierig ist, weil es unser Thema ist, das wir hier auch im Podcast besprechen.
Ja, Sie haben es angedeutet, ich weiß es ja, dass Sie in der Schweiz waren und ich hätte mir so gewünscht, dass Sie da auch mal wirklich nur entspannt hätten, weiß nicht, vielleicht Ski gefahren wären, als Bayer können Sie das ja bestimmt richtig gut, aber es war halt nicht so und wir haben vor der Aufzeichnung natürlich besprochen, was wir heute thematisieren wollen und dabei haben Sie, da war der Schweiz-Aufenthalt der Aufhänger, die neue Sicherheitsstrategie der Schweiz sehr gelobt. Wieso eigentlich?
Naja, das ist jetzt erstmal ein Entwurf der Schweizer Regierung, also des Bundesrats, der veröffentlicht worden ist kurz vor Weihnachten als Vernehmlassungsentwurf, wie es in der Schweiz heißt. Also da können alle Kantone drauf schauen, die interessierte Bevölkerung, und kann sich dann die Diskussion mit einbringen. Das ist eine Strategie, die überwiegend, so ist mein Gefühl, gut angekommen ist in der Schweiz, weil es eben auch trotz der Neutralität Bedrohungen und Risiken definiert, denen auch die Schweiz ausgesetzt ist. Wir sehen es heute, ja, dass so ein Krieg vor Grenzen nicht Halt macht. Und insbesondere gilt es natürlich für einen Informationskrieg, für einen hybriden Krieg. Der macht sowieso nicht Halt vor Grenzen. Und da stellt sich die neutrale Schweiz eben auf mit ihren Zielen und Maßnahmen, die sie ergreifen will. Und das habe ich Ihnen gegenüber gelobt und gebe das gerne auch weiter so.
Und wenn wir jetzt mal die beiden Sicherheitsstrategien, über die wir hier im Podcast ja schon gesprochen hatten, daneben legen, also die deutsche und die US-amerikanische, welche schneidet dann in Ihren Augen am besten ab? Also vielleicht müssen wir da gar nicht so sehr auf den eigentlichen Inhalt schauen, denn jedes Land hat natürlich ganz spezifische Sicherheitsbedürfnisse, aber so wie sie angelegt sind?
Also die Schweizer Strategie ist im Grunde genommen wie eine echte Strategie gegliedert. Sie stellt die Ziele dar, sie stellt die Wege, die beschritten werden sollen, um die Ziele zu erreichen. Sie spricht an das eine oder andere Mittel. Hier setzt die Kritik an von manchen in der Schweiz, also nämlich so den Medien, aber auch den Diskussionen, dass man da hätte konkreter werden sollen. Aber ich muss mal sagen, wenn ich das ansehe, was wir aus Amerika bekommen haben, das ja doch ein Gemisch von unterschiedlichen Auffassungen auch ist, das sich auch im Stil ausdrückt, wie der jeweilige Teil geschrieben ist. Und wenn ich das dann aus der Schweiz hier ansehe, das ist alles aus einem Guss. Und weil ich auch die Menschen kenne, die an dem Papier gearbeitet haben, dann weiß ich auch warum. Und sie stellen eben nicht nur die Bedrohungen dar, sie stellen auch das dar, was sie haben, ihre Merkmale der Schweiz mit den Werten und Interessen, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft. Sie stellen dar die Geografie, die ja in einer Strategie immer eine besondere Rolle spielt. Und sie drücken prägnant und kurz die Ziele aus, die sie erreichen wollen. Und das ist einmal Resilienz stärken in der gesamten Gesellschaft, im Staat. Und zweitens die Abwehr und den Schutz verbessern für die Zivilbevölkerung, also im Sinne einer umfassenden Sicherheitsstrategie. So heißt sie auch, für eine umfassende Sicherheit. Und der dritte Punkt ist Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Und hier ist besonders bemerkenswert, neben der Verbesserung der Verteidigungsbereitschaft der Schweizer Armee, die Verteidigung in Kooperation. Also man macht sich durchaus Gedanken, wenn Europa als Ganzes angegriffen wird, dann ist man natürlich nicht mehr neutral in der Schweiz, schon wegen der Werte, aber auch wenn man selbst angegriffen wird. Und deshalb versucht man, die ohnehin bestehende Kooperation mit den Nachbarländern Österreich, Deutschland insbesondere, aber auch Frankreich, Italien, aber eben auch mit der NATO zu verstärken. Und das halte ich für einen guten Schritt und auch für einen notwendigen Schritt, denn Zusammenarbeitsfähigkeit von Armeen, das kann man nicht von einem Tag auf den anderen herstellen, sondern da muss man jetzt anfangen, wenn man glaubt, dass man es irgendwann mal braucht. Und das ist angelegt in diesem Entwurf. Und ich bin mal gespannt, wie die Phase der Vernehmlassung, wie die ausgeht und wie das auch Akzeptanz in der Schweizer Bevölkerung findet.
Okay, das mal nur als kleiner Ausflug, kleiner Einblick, was man von und in der Schweiz vielleicht auch lernen kann. Wir zeichnen diese Folge, die 301. dieses Podcastes, auf am Mittwoch, 7. Januar 2026. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr zu hören, das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Herr Bühler, die aktuelle militärische Lage im Ukraine-Krieg, gibt es entscheidende Änderungen zu letzter Woche?
Nein, es gibt keine entscheidenden Veränderungen. Ich will es mal mit einem Satz zusammenfassen. Die Ukraine hat die taktische Initiative weiterhin im Raum Kupjansk und in allen anderen Gebieten haben die Russen die Initiative. Das drückt sich aber nicht so aus, dass es irgendwo einen Durchbruch gäbe. Es wird insbesondere, rückt jetzt in den Blick nach Pokrovsk, der Raum Konstantinjewka. Da sieht es jetzt so aus, als ob die Russen einen neuen Schwerpunkt setzen wollen. Aber das war zu erwarten. Sie orientieren sich also aus dem Bereich Pokrovsk und südlich von Konstantinjewka Richtung Norden, Richtung Festungsgürtel.
Bevor wir uns diese Brennpunkte an der Frontlinie am Boden wieder ein bisschen genauer anschauen, vielleicht mal einen Blick auf das, was die Russen in den vergangenen Monaten an Territorium erobert haben. Sie haben das zwar auch immer wieder thematisiert hier im Podcast, aber ich frage das jetzt, weil dazu Anfang des Jahres ein paar Zahlen durch die Medien gegangen sind. Zahlen des ISW, des Institutes for the Study of War, aus denen könnte mancher den Schluss ziehen, dass der russische Vormarsch langsam, aber allmählich Fahrt aufnimmt. Also wie gesagt, das sind Zahlen des ISW. Danach haben die Russen 2025 insgesamt mehr als 5600 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums eingenommen. Und das seien, so heißt es, mehr als in den beiden Vorjahren des Krieges zusammen. Wie lesen Sie denn diese Zahlen?
Also ich glaube, wir haben im letzten Podcast einige der Zahlen ja aufgenommen. Deshalb vielleicht nur ganz kurz nochmal zu dieser Thematik. 5600 Quadratkilometer, ja, aber sie haben nur 0,7% der Gesamtfläche der Ukraine dazu gewonnen. Und sie liegen heute mit 19% deutlich tiefer, als sie am 22. April gewesen sind. Da waren sie bei 30%. Also von daher muss man das sehen. Und das Zweite, was ich da erklären darf und vielleicht noch mit dazu nehmen soll, Sie erinnern sich an den Fall von AfDFK im Jahr 2024, im Februar, glaube ich, war es, während der Münchner Sicherheitskonferenz. Und da war klar, dass die Ukraine aufgrund der Personalübermacht, der Überlegenheit der russischen Armee, die ja manchmal in den Brennpunkten 10-1 ist, dass die Ukrainer da zurückgehen müssen, langsam, aber sicher auch zurückgehen müssen, weil sie ihr kostbares Gut, nämlich das Personal, nicht opfern, sondern eben den Raum aufgeben, um ihre eigenen Leute zu schonen.
Auch wenn die Prozentzahlen relativ niedrig sind oder relativ gleichbleibend sind, also weil es ja relativ niedrige Prozentzahlen sind, bei denen sich da ein bisschen was bewegt, lässt sich aber dennoch ja eine gewisse Dynamik nicht leugnen. Woran liegt denn diese Dynamik, also dieses Mehr an Tempo bei den Russen?
Also Dynamik würde ich jetzt da nirgendwo sehen bei solchen Geländegewinnen. Dynamik, das müsste schon ganz anders aussehen, beispielsweise wie anfangs des Krieges, wie schnell die Russen dort Gelände gewonnen haben oder umgekehrt, wie schnell die Ukraine dann im Herbst 2022 das wieder zurückgewonnen haben, oben in Kharkiv zunächst und dann unten bei Cherson. Also das würde ich als dynamisch bezeichnen. Aber das, was wir hier sehen, das ist wirklich ein ganz, ganz langsames Vorrücken, aber ein stetiges. Das gebe ich gerne zu.
Na, ich habe gedacht, mit dem Ausdruck gewisse Dynamik, da schmettern Sie es nicht gleich ab, aber
nein, da stolpert mich natürlich. Nein, wenn als Dynamik verstehen wir dann, wenn da wirklich auch motorisiert, mechanisiert, mit Panzerverbänden schnell das Gelände eingenommen werden kann, aber nicht, ja. wenn die zu Fuß ankommen mit 2 bis 3 Leuten und dort dann einsickern und ganz langsam versuchen, da dann Kräfte zusammen aufzubauen, indem man die eingesickerten Leute irgendwann mal verstärkt. Also das würden wir also nicht als Dynamik bezeichnen.
Aber auch bei den Russen geht es natürlich nicht nur vorwärts, das hatten Sie im Überblick schon angedeutet, und damit sind wir bei den wichtigsten Frontabschnitten, den Brennpunkten. Also Kupjansk ist da dieser eine Ort, da hieß es ja, man habe die Russen mittlerweile aus fast der gesamten Stadt wieder vertrieben. Das ist so, ja.
Ja, das würde ich jetzt nicht ganz so sehen. Also das stimmt für den Westteil der Stadt, aber es ist durchaus so, dass noch einige Widerstandsnester in der Stadt sind. Aber das sind nur ganz wenige. Die letzte Zahl, die ich gehört habe und gelesen habe, waren 70 Soldaten. Wie auch immer man jetzt auf 70 kommt, aber so ungefähr in der Größenordnung. Allerdings sehr stark zersplittert und insofern zu einer zusammenhängenden Gefechtsführung gar nicht befähigt, sondern die harren da aus. So muss man das vielleicht sich vorstellen. Und es ist tatsächlich so, dass die Ukrainer weiter angreifen dort. Wie ich eingangs schon gesagt habe, sie haben dort die taktische Initiative nach wie vor.
Ist das der einzige Ort, an dem die Ukrainer zumindest taktisch erfolgreich sind? Also ich meine, das könnte man wieder thematisieren. Was ist denn überhaupt erfolgreich? Aber ich meinte jetzt nicht die Abschnitte, an denen sie sich erfolgreich, in Anführungszeichen nur erfolgreich verteidigen. Kann man sich auch als Erfolg bezeichnen, wenn man der Bedrängte ist. Aber bei manchen kommt das ja eher so ein bisschen an, als wollte man sich da die Lage auch schönreden. Die würden von erfolgreichen Ukrainern ja eher dann reden, wenn sie die Russen zurückschlagen würden.
Ja, das stimmt. Aber dazu sind sie realistischerweise zurzeit nicht in der Lage. Da könnten sie in der Lage sein. Und der Krieg könnte längst entschieden sein. Das ist ja meine Position, wenn wir 22 und 23 sofort mit allen Kräften daran gearbeitet hätten, die Ukraine so auszustatten, dass sie auch diese Fähigkeiten bekommt. Und das sind in erster Linie sind das Fähigkeiten, die über die Frontlinie hinwegschießen können und 100, 200, 300 Kilometer tief die Logistik und die Führung beeinträchtigen können der Russen. Das hätte Sinn gemacht, aber das ist eben so nicht erfolgt. Und deshalb ist es schon ein Erfolg, wenn wie in Sumy oder wie in der Region Kharkiv die Verteidigung letztlich hält und nicht überrannt wird und es den Russen nicht gelingt, die uns seit Monaten nicht gelingt, diese beiden Abschnitte dort oben auch substanziell zu vergrößern.
Ich habe auch mal überlegt, dieses Erfolg haben oder nicht Erfolg haben, vielleicht nochmal zu konkretisieren. Also damit Sie, Herr Bühler, und zumindest ein Teil unserer Hörerinnen und Hörerschaft nicht aneinander vorbeireden. Nehmen wir mal den Raum Pokrowsk. Es mag ja sein, dass sich die Ukrainer dort auch erfolgreich verteidigen, wenn man einen relativ begrenzten Zeitraum anschaut. Wenn man diesen Zeitraum dann aber größer ansetzt, möglicherweise auch ein bisschen in die Zukunft schaut, dann wird doch aus dem sich erfolgreich verteidigen am Ende doch eine Art Niederlage.
Ja, aber Sie schauen da nur auf den einen Ort und die Umgebung dazu. Das ist der taktische Blickwinkel. Da würde ich auch zustimmen. Aber wenn Sie den Gesamtkrieg, den Gesamtkriegsverlauf und insbesondere den am Boden anschauen, dann ist es eben nicht so, dass das eine Niederlage wäre. Und selbst das, was wir jetzt in Pokrowsk erleben, ist zwar eine Aufgabe der Stadt nach monatelangem Kämpfen dort, aber Sie müssen es auch so sehen, dass zwang die Russen, ihre Kampfkraft dort so zu verstärken, dass es an anderen Abschnitten eben nicht vorwärts ging. Und im Pokrowsk, und das ist der zweite Aspekt, haben sie sehr viel Personal, Tausende von Soldaten verloren pro Monat, nicht in der gesamten Zeit der Belagerung. Und überdurchschnittlich viel, ein Mehrfaches dessen, was die Ukraine verlieren. Und von daher gehen sie geschwächt auch aus diesem Raum heraus, wenn sie denn, wenn es denn mal so weit ist. Noch ist es nicht so weit, noch wird im Norden von Pokrowsk gekämpft. Es wird noch in Myrnograd, in der östlich gelegenen Stadt, gekämpft. Obwohl die Bewegungsfreiräume dort gerade in Myrnograd immer enger werden. Es gibt zwar noch die Lücke nach Nordwesten, durch die sie aber auch mit großen Problemen und zeitweise oder teilweise nur mit automatisierten Fahrzeugen versorgt werden können. Also kleinen Raupenfahrzeugen, die Verpflegung, Munition und so weiter nach vorne bringen.
Stichwort Verlustzahlen. Wenn die Ukrainer mal eine Zahl russischer Soldaten nennt, die man innerhalb eines Tages ausgeschaltet hat, die nicht über 1000 ist, wie ja in den vergangenen Tagen auch geschehen, was bedeutet denn das eigentlich? Also haben die Russen dann einfach weniger ins Feld geschickt oder haben die Ukrainer schlechter gezielt oder schlicht weniger geschossen beziehungsweise weniger schießen können?
Ach, das kann so viele Gründe haben. Das kann das Wetter sein beispielsweise, dass die Drohnen der Ukrainer nicht fliegen können. Das ist also ein Mittel genommen wird, sich zu verteidigen. Das ist ja auch mit die Ursache gewesen bei so manchen Einsickern von russischen Truppenteilen. Das kann daran liegen, dass die Gefechtsaktivitäten von den Russen nicht so nach vorne gebracht werden oder nicht so konsequent verfolgt werden aus irgendwelchen Gründen. Beispielsweise, weil dort auch mal eine operative Pause eingelegt werden muss, weil da auch mal versorgt werden muss und so weiter. Das hat viele Gründe, denke ich. Mhm. Aber Fakt ist, dass wir so gut über 1000 pro Tag, also Verletzte und getötete Soldaten sehen bei den Russen. Und die Zahlen, also wenn Sie zu den Zahlen, das hatte ich jetzt sofort erwartet, dass Sie da mir nochmal mich darauf hinweisen. Und die Zahlen, die sind aber schon belastbar. Also da die westlichen Geheimdienste, auch die NATO insgesamt, die kommt zu etwas niedrigeren Zahlen, aber in der Größenordnung durchaus nahe an den Zahlen, die die Ukrainer verbreiten.
Na, die Zahlen wollte ich gar nicht in Frage stellen jetzt. Das hätte ich erst in 3 Wochen vielleicht wieder gemacht. Gut. Schauen wir mal. Ich wollte fragen nach weiteren Frontabschnitten, Herr Bühler, auf die man weiterhin oder neuerdings ein Auge haben muss. Konstantinjewka hatten Sie schon genannt.
Ja, hatte ich schon genannt. Also hier ist schon eine Erhöhung der Gefechtstätigkeiten zu verzeichnen. Und zwar etwas nördlich von Konstantinjewka aus dem Raum Chassiv Yar. Da sind die Russen übrigens wenige Kilometer nur nach Westen gekommen seit der Einnahme von Chassiv Yar. Und die war irgendwann im Frühsommer oder so, wenn ich das richtig erinnere. Und dann eben auch aus Südwesten versucht man an die Stadtgrenze ranzukommen. Im Südosten ist man bereits an der Stadtgrenze und in den ersten Vororten. Aber es ist nicht zu erwarten, dass Konstantinjewka da in den nächsten Tagen überrannt wird, sondern das wird ähnlich wie in Pokrovsk oder in anderen Städten eine lange Zeit werden, bis die Russen tatsächlich diesen südlichen Teil der Festungslinie erobern können. Von dem nördlichen will ich gar nicht reden, von Kramatorsk.
Und andere Frontabschnitte, zu denen Sie vielleicht noch was sagen wollten jetzt?
Ja, also Hulyapolle ist nach wie vor umkämpft. Da sind nach wie vor die Ukrainer auch in dem Dorf Hulyapolle, das da strategische Weltbedeutung in den Medien bekommen hat. Genauso wie Stepnohersk. Das wollten Sie beim letzten Mal ansprechen. Da habe ich gesagt, Mensch, deshalb ist ja gut, wenn wir einen Podcast haben. Stepnohersk sagt mir jetzt überhaupt nichts. Was will er jetzt mit Stepnohersk? Und aber jetzt weiß ich natürlich, was Sie meinen, direkt am Dnieper. Dort tut sich auch nichts. Da hat sich die ganze Woche eigentlich nichts getan. Und in der letzten Woche wollten sie es ganz offensichtlich ansprechen, weil dort 1-2 Kilometer mal vorgerückt wurde, kämpfend natürlich. Also da hat man mal einen kleinen Erfolg erzielt, aber das hat sich nicht verstetigt, sondern es bleibt so.
Okay, dann schauen wir noch auf die Luftangriffe, die beide Seiten jeweils auf Ziele hinter der Frontlinie im Hinterland des anderen durchführen und beginnen vielleicht wieder mit den Russen.
Ja, mit den Russen sieht es so aus, dass in den ganzen Tagen seit dem, wann haben wir aufgenommen, am 30. Dezember zuletzt, kein einziger großer Einsatz, massiver Drohneneinsatz und auch kein massiver Raketen- und Marschflugkörpereinsatz stattgefunden hat. Ich suche noch ein bisschen nach Begründungen. Die eine Begründung könnte sein, dass sich die logistischen Probleme dort auch verstetigen bei den Russen. Sie haben kein Mengenproblem an Drohnen. Die werden in Albaluga hergestellt und da gibt es genug davon. Es ist eher ein logistisches Problem, glaube ich, dass sie dort sich in der Menge beschränken pro Tag. Aber dass sie keinen einzigen massiven Angriff geführt haben, das ist schon etwas verwunderlich. Vor allen Dingen auch, weil der vermeintliche Angriff auf Valdai, die Residenz von Putin, die sich ja nicht bewahrheitet hat, wo also die amerikanischen Dienste einen Tag später, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, gesagt haben, das hat so nicht stattgefunden, wie wir es auch im Podcast berichtet haben. Aber man hätte erwartet, als Reaktion, und das war ja auch angedroht, dass dort ein massiver Gegenschlag kommt. Das könnte aber ein Hinweis sein, dass ein solcher in den nächsten Tagen kommt und möglicherweise größer als das, was wir bisher gesehen haben.
Ich habe auch gelesen, dass die Russen aber einen neuen Startplatz für ihre Drohnen auch irgendwie gefunden oder eingerichtet haben.
Sie meinen jetzt den neuen Startplatz auf der Krim, vermute ich. Bei Kertsch liegt der. Sie haben ja im letzten Jahr schon Ihre Absicht kundgetan, dass Sie vorhaben, bis zu 15 Startplätze einzurichten rund um die Ukraine, beziehungsweise von Russland aus gesehen, wie im Halbbogen um die Ukraine. Und das ist jetzt eben passiert wieder, dass bei Kertsch und an einer solchen herausgehobenen Stellung direkt an der Kertschbrücke ist jetzt ein weiterer Drohnenstartplatz eingerichtet worden.
Und es gibt auch anscheinend eine qualitative Entwicklung. Also die Russen setzen offenbar vermehrt Drohnen ein, die dann auch in der Lage sind, die ukrainischen Abfangdrohnen sozusagen zu blenden. Was wissen Sie darüber?
Also grundsätzlich versuchen ja beide Seiten, ihre Drohnen weiterzuentwickeln, um mit einem hohen Tempo und mit hoher Innovationskraft jetzt dort mit dem Blenden, da meint man, dass die Russen jetzt ihre Shahid-Drohnen teilweise jedenfalls, versuchsweise erstmal, denke ich, mit Infrarotscheinwerfern ausstatten. Also Licht, das man nicht sehen kann auf der einen Seite. Licht, das aber denjenigen blendet, der die Drohne entdecken muss, der unten mit dem Nachtsichtgerät sitzt und das Geräusch hört, aber die Drohne noch nicht sieht. Und in dem Augenblick, wenn der Scheinwerfer auf ihn fällt, hat er eben ein Problem. Er ist geblendet durch die hohe Verstärkungskraft, die so ein Nachtsichtgerät mit sich bringt. Aber entscheidend ist das natürlich nicht. Aber in der Summe sind das Fortentwicklungen, wie auch beispielsweise, dass sie jetzt eine Shahid-Drohne ausgerüstet haben mit einer Luft-Luft-Rakete. Das heißt, eine Rakete, die einen Hubschrauber oder ein Flugzeug angreifen kann, das auf der Suche nach Drohnen ist. Hubschrauber und Flugzeuge im rückwärtigen Bereich sind ja eins der wesentlichen Mittel auch neben solchen Waffensystemen wie der Gepard.
Und wenn man sich die Ziele anschaut, Herr Bühler, die Russen getroffen haben, beziehungsweise bei denen man sich sicher sein kann, dass sie hätten getroffen werden sollen, kann man da so ein halbwegs festes Verhältnis ausmachen von zivilen und militärischen Zielen?
Die Frage bewegt Sie. Das merke ich. Das hatten Sie mir schon mal gestellt, so eine Frage, so eine ähnliche. Also ich führe solche Statistiken nicht. Wenn ich sage, dass Russland weit überwiegend zivile Ziele angreift, die für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Wärme, Wasser zuständig sind. Wir haben ja auch mehrfach Angriffe auf Krankenhäuser gesehen oder auf andere Sanitätseinrichtungen. Auch ein Arzneimittel-Großhandlung wurde aus meiner Erinnerung zweimal getroffen. Dann messe ich meine Aussage an den Ergebnissen von direkten Treffern, die dann auch dokumentiert sind, in den meisten Fällen jedenfalls durch Videos oder durch die Schäden, die entstanden sind. Und da kann man schon direkte Treffer unterscheiden von Schäden, die durch Trümmer, die runterfallen, verursacht werden. Also direkte Treffer sind dank der Luftverteidigung relativ gering. Hier sind die Abschusszahlen bei Drohnen am höchsten und dann kommen die Marschflugkörper und dann die ballistischen Raketen mit ihrer ganz extremen Flugzeit und der kurzen Entfernungen auch. Wenn ich mir das von heute Nacht ansehe, Dann hatten sie 95 Drohnen abgefeuert und direkte Treffer waren 14. Also diese 14 konnte man nicht abfangen und die haben tatsächlich ihre Ziele getroffen. Auf welche Ziele aber die abgewehrten Flugkörper programmiert wurden, also vor dem Abschuss, das kann man nicht feststellen. Deshalb ist der Wert einer solchen Statistik immer zweifelhaft. Und deshalb ist es, glaube ich, richtig, dass man nur die Flugkörper heranzieht, die wirklich direkte Treffer auf das Ziel verursachen. Und das Ergebnis kann man ja dann auch sehen, auch in Korrespondentenberichten im Fernsehen beispielsweise.
Teilweise zumindest. Ich könnte mir aber auch vorstellen, was dieses Verhältnis betrifft, dass es auch deswegen schwer ist festzustellen, weil die Ukraine sich natürlich zurückhält, zu verkünden, welche Treffer die Russen bei militärischen Anlagen erreicht haben, oder?
Ja, da ist eine gewisse Zurückhaltung da, das stimmt. Da sind sie freizügiger, wenn es um eigene Treffer auf russischen Anlagen geht, aber auch nur dort, wo es gewünscht wird. Also wenn beispielsweise ein ziviles Ziel dann doch mal angegriffen wird, dann kommt das raus. Und sonst erfahren wir das meistens von den regional Zuständigen, die ihre Bevölkerung informieren über das, was passiert ist. Dort kommen viele Dinge ans Licht, die auf dem zentralen Weg nicht kommen.
Und was ist mit diesen freizügigeren Informationen in Sachen ukrainischer Luftangriffe auf russisches Gebiet, die natürlich auch weitergegangen sind? Was gab es da im Wesentlichen zusammenzutragen?
Also da habe ich wieder eine lange Liste. Ich will das ganz kurz machen. Nur der Schwerpunkt war eindeutig in der letzten Woche auf den Raffinerien. Es sind alleine 5 Raffinerien angegriffen worden. Dann mehrere große Tanklager in Kaluga, in Tatarstan, in Belgorod. Etliche Rüstungsbetriebe, die direkt für die russische Armee arbeiten, und Munitions- und Treibstoffdepots, darunter ein großes Munitionsdepot mit operativ strategischer Bedeutung sogar, und Gefechtsstände und Logistikeinrichtungen ziemlich nahe an der Ukraine, meist in den besetzten Gebieten.
Okay. Dann, bevor wir noch kurz zu den politischen Gesprächen kommen, die diesen Krieg ja vielleicht irgendwann mal beenden sollen, will ich mal die Mail von Samuel Groß anbringen. Die beschäftigt sich mit dem personellen Umbau im ukrainischen Verteidigungsapparat. Das muss man ja auch zu den aktuellen Entwicklungen mitzählen. So, und jetzt Zitat aus dieser Mail. Ich würde mich freuen, wenn Sie die Personalentscheidungen von Präsident Zelensky aus dem militärischen Blickwinkel einordnen können. Vor bald 2 Jahren wurde General Zaluschny durch General Sirski ausgetauscht. Obwohl Zaluschny bei den Truppen beliebt und für eine moderne Gefechtsführung bekannt war, Sirski wiederum wurde als schlechter und Anhänger der sowjetischen Militärdoktrin bezeichnet, dem Soldatenleben egal sein. Dies solle sich durch die sehr späten Truppenrückzüge aus diversen Kesseln, Halbkesseln bestätigen. Teilen Sie diese Einschätzung? Glauben Sie, mit Zaluschny stände die ukrainische Armee heute besser da? Oder ist gerade die Taktik von Sirski ausschlaggebend dafür, dass die russische Armee bei hohen personellen Verlusten vergleichsweise wenig Raum erobert? Fragezeichen. Zitat geht noch weiter. Herrn Maljuk, bislang Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU, werden so spektakuläre wie erfolgreiche Operationen wie die Seedrohnen im Schwarzen Meer oder die Operation Spinnennetz zugeordnet. Dennoch wurde er von Zelensky zum Rücktritt gedrängt. Wie schätzen Sie diesen Umstand ein? Sabotiert Zelensky durch sein eventuell politisch motiviertes Handeln die erfolgreiche Kriegführung der Ukraine? Fragezeichen und Zitat Ende aus dieser Mail von Samuel Groß.
Ja, dann beginne ich vielleicht bei Herrn Maljuk, Geheimdienstchef des SBU. Er wird weiterhin operativ im Geheimdienst arbeiten. Das kann man auch den Medien jetzt entnehmen. Das kam aber wahrscheinlich nach der Frage. Er bleibt also erhalten. Die Gründe seines Rücktrittsgesuchs sind öffentlich nicht bekannt. An seiner Leistung kann es nicht liegen, denn er war und ist ja hoch anerkannt in der Ukraine und viele der spektakulären Drohneneinsätze sind letztlich auf ihn zurückzuführen. Tatsache ist aber auch, dass infolge des Korruptionsskandals dort im Verantwortungsbereich des Energieministeriums zwei Minister und der Chef des Präsidialamts zurückgetreten sind. Ob da persönliche Verwicklungen der Zurückgetretenen vorliegt oder ob sie für Verfehlungen in ihrem Amtsbereich die Verantwortung übernommen haben und zurückgetreten sind oder ob ihnen möglicherweise der Rücktritt nahegelegt wurde, alles weiß man nicht. Das wird aber in der Berichterstattung manchmal etwas vermischt, glaube ich. Da heißt es dann immer Freunde oder Bekannte oder Umfeld von Selenskyj. Das ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt. Und da wurde jetzt der bisherige Verteidigungsminister Smihal nach nur ganz kurzer Zeit jetzt Energieminister. Offenbar, weil er ja auch Erfahrung als Ministerpräsident mitbringt, wird er als geeignete Person angesehen, die die notwendigen Maßnahmen aus dieser Korruptionsaffäre ergreifen kann, anordnen kann. Und in der Folge gibt es jetzt eine ganze Reihe von Veränderungen im Sicherheits- und Verteidigungsbereich. Für Jamal kommt der Chef des anderen militärischen Geheimdienstes, Kirill Budjanov, auch ein sehr junger Mann mit 39 Jahren. Und als neuer Verteidigungsminister steigt der bisherige stellvertretende Verteidigungsminister auf mit dem Rekordalter unter 35 Jahren. Na, weiß ich jetzt nicht genau, Gutenberg war auch nicht so alt, aber für die Ukraine ist es sicher auch ein Rekord. Also da gibt es sehr viel Bewegung zurzeit. Das wird noch weitere Personalentscheidungen jetzt nach sich ziehen. Zu den Personalien Salushny und Sirski. Ich glaube, das tut sich alles nicht viel. Dem Sirski wurde dieses Wort da angeklebt nach der Schlacht von Bachmut, weil er angeblich die Soldaten zu lange in Bachmut gelassen hat und er hätte sie früher abziehen müssen. Das war der Vorwurf an ihn. Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Eigentlich ganz im Gegenteil. Sirski hat insbesondere in der Südukraine relativ frühzeitig, als er dann übernommen hatte, relativ frühzeitig darauf gedrängt, dass die Soldaten frühzeitig rausgenommen werden. Er drückte das so aus, wie ich es vorhin gemacht habe. Das ist unser wertvollstes Gut. Da müssen wir aufpassen. Dann lieber ein paar Kilometer nach hinten gehen und neu ansetzen. Salushny, ja, der war bekannt, als er abgelöst wurde, war ich gerade mit ukrainischen Generalstabsoffizieren zusammen. Und ich glaube, in Warschau war es. Und die berichteten mir natürlich, Salushny ist ein sehr offener Mensch, der auf die Leute zugeht. Es beginnt, wenn er in so einen Konferenzraum mit reinkommt. Er begrüßt jeden. Und Sirski ist etwas verschlossenerer Typ, ganz offensichtlich. Ihn kenne ich nicht persönlich, habe ihn nie erlebt. Aber seine militärischen Leistungen, die sprechen schon für ihn.
Okay, dann jetzt noch kurz zu den laufenden politischen Gesprächen. Gestern gab es da wieder recht hochrangige in Paris. Ist das dort eigentlich mehr gewesen, als dass man die Gespräche mal nur ein bisschen am Laufen hält? Also sollte es ja eigentlich sein, zumal ja unter anderem der Bundeskanzler dabei war. Aber zumindest anhand dessen, was jetzt öffentlich bekannt geworden ist, vermag ich jetzt nicht zu sehen, dass es da wirklich vorangeht.
Naja, also dieses Treffen war ja das Treffen der Koalition der Willigen, der sogenannten Koalition der Willigen, die unter Führung von Frankreich und Großbritannien eine Schutztruppe, Sicherheitstruppe aufstellen will, Sicherheitsgarantien formulieren will. Und das soll in einem ersten Ansatz jetzt finalisiert worden sein. Es ist öffentlich nichts im Detail bekannt. Wir wissen, dass die Franzosen ein paar tausend Soldaten stellen wollen. Wir wissen, dass die Briten gerne das Schwarze Meer übernehmen wollen. Das war schon seit längerem bekannt. Bekommen jetzt ein bisschen Konkurrenz durch die Türken. Aber das sind alles Mutmaßungen, so charakterisiere ich sie auch. Das sind alles noch eingestufte Informationen, die will ich auch gar nicht wissen. Dann komme ich nicht in die Gefahr, dass ich irgendwas verbreite, was noch geheim ist. Wir werden das sehen. Also man hat sich geeinigt auf eine solche Truppe. Das zweite Bemerkenswerte ist, dass die USA, die ja eigentlich gar nichts beisteuern wollten, dann hat Trump irgendwann mal gesagt, naja, ein bisschen was aus der Luft und logistisch kann man auch machen. Aber offensichtlich gibt es dort substanzielle Zusagen jetzt, die so Witkoff durchaus auch Gesetzeskraft erreichen können und damit einen höheren Grad der Verbindlichkeit, als wenn Trump das selbst nur sagt, sondern da steht dann auch der Kongress dahinter. Und der dritte Punkt ist die Beteiligung der Bundeswehr an einer solchen Schutztruppe. Da hat der Kanzler erklärt, ja, oder in Aussicht gestellt, da könnte sich die Bundeswehr daran beteiligen. Allerdings muss da der Bundestag zustimmen und das würde von NATO-Boden aus geschehen. So war das, glaube ich, ausgedrückt. Das ist der dritte Punkt. Ich glaube, dass es zum jetzigen Zeitpunkt auch die richtige Maßnahme ist. Wir müssen uns auch in solchen Koalitionen der Willigen davor schützen, dass es einen Wettlauf gibt um die vermeintlich besseren Startplätze und für die vermeintlich sicheren Rückzugsräume oder was auch immer. Erst muss mal sowieso Russland sagen, dass es einen Waffenstillstand geben wird. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass man dann irgendein Mandat auch bekommt und dass man auch die Aufgaben genau definiert, dieser Schutztruppe. Denn es gibt einen vierten Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe. Die Amerikaner sollen die Überwachung der Waffenstillstandslinie übernehmen. Das wollen sie wohl aus der Luft und aus dem Weltraum machen. Ob das so gut ist, das werden wir alles bewerten und besprechen, wenn das mal tatsächlich auf dem Tisch liegt. Das ist jetzt in meinen Augen ein erster Ansatz in die Öffentlichkeit. Die einzelnen Länder, die daran beteiligt sind, die wissen natürlich schon mehr, aber wie gesagt, da können wir öffentlich noch nicht reden.
Ich meinte mit der Tatsache, dass es da nicht wirklich vorangeht, ja auch eher in Bezug darauf, dass man sich da quasi über einen Ferntermin in einem fernen Land irgendwie unterhält. Also dass man sich schon ausmalt, ob man das Schlafzimmer nun grün anstreicht oder blau oder kariert. Und dabei weiß man noch nicht mal, wie man das Haus bauen will, in dem dieses Schlafzimmer stehen soll. Also das meinte ich damit irgendwie, dass es da nicht tatsächlich vorangeht. Und Sie haben es ja auch im Prinzip gesagt, es steht ja Russland immer noch davor. Wir haben ja immer wieder feststellen können, dass Russland der große Bremser bei diesen Verhandlungen ist, dass er von seinen Kriegszielen keinen Jota abzurücken scheint. Aber möglicherweise bremsen ja auch ausgerechnet diejenigen, die vorgeben, die großen Verhandlungstreiber zu sein, sprich die Amerikaner. Also zumindest könnte es ja so sein, dass sie sich mit dem, was sie da in Lateinamerika tun, selbst Steine in den Weg legen. Das ist aber nur ein Aspekt. Einen anderen, den ich kurz noch aufgreifen will, hat der frühere Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump dieser Tage mal sehr deutlich benannt, genau, John Bolton. Mhm. Der hat einen Meinungsbeitrag geschrieben für den Kiew Independent und dort unter anderem Folgendes formuliert, ich zitiere mal, Putin weiß, dass es in diesem Spiel nicht nur um die Ukraine geht, sondern um die Grundursachen. Das heißt, es geht um die Zukunft der NATO, nicht nur um Kiew. Trump misst politischen und militärischen Allianzen, ob bilateral oder multilateral, wie der NATO, wenig Wert bei. Weder versteht er Putins größeres strategisches Ziel, noch interessiert es ihn. Zitat Ende. um es vielleicht doch mal einfacher, aber drastischer zu formulieren, also Bolton meint doch, dass hier mindestens Dummheit und Desinteresse zusammenkommen. Schlussfolgerung wäre doch, wer darauf hofft, dass nun ausgerechnet unter Trumps Führung ein halbwegs haltbarer, gerechter Frieden rauskommt, der soll bitte schön ruhig weiter träumen. Und jetzt die Frage an Sie. Sie kennen mich ja, Herr Bühler. Haben Sie nicht auch vielleicht eine Veranlagung zum politischen Träumen?
Nein, die habe ich nicht. Ja, außerdem wissen Sie, dass ich die mangelnde Strategie und die Professionalität des Verhandlungsteams von Trump gerade am Anfang, aber dann bis in den Herbst hinein, nicht mit Ihren Worten, so wie Sie es gerade gesagt haben, aber dennoch hart und auch konstant kritisiert. Und Trump ist nun mal wie er ist. Und er ist aber auf der anderen Seite der Präsident der Vereinigten Staaten und der Gewählte. Ein gerechter Frieden ist das Ziel, das wir alle vor Augen haben sollten. Und das hat mit Träumen aus meiner Sicht nichts zu tun. Bolton hat ja recht mit seiner Auffassung, was die Strategie Putins ist. Nicht nur die Zukunft der NATO, sondern die Destabilisierung von ganz Europa, unabhängig von der NATO. Also wir haben gerade vorhin von der Schweiz gesprochen, also einschließlich der EU-Staaten, die nicht NATO-Mitglied sind, und einschließlich der neutralen Staaten wie Österreich, wie Schweiz, wie Irland. Und das ist sein Ziel und gleichzeitig die Abkopplung der USA von Europa. Dass er dieses Ziel nicht erreicht, das hängt von uns ab. Und da müssen wir stark sein und vor allen Dingen den Zusammenhalt hier in Europa wahren.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.